Lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.
Amen.
Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße Sie alle im wunderbaren Namen unseres Heilandes, Herr Jesus Christus, in welchen Namen wir zusammengekommen sind, ihm zu danken, zu beten, zu loben und zu preisen und ihm zu sagen, dass wir ihn lieben. In seinem Tag, an diesem Auferstehungstag, den Sonntag, als Millionen von Christen in ganzer Welt zusammenkommen und dass wir auch heute Morgen zu diesem Leib Christi gehören dürfen. Ich war gestern Abend zutiefst beeindruckt von dem Konzert, war ich sehr bewegt, alles, was ich mitgehört habe, war sehr, sehr bewegend. Besonders war ich sehr angetan und zutiefst ermutigt von meinem lieben Geschwister, Bruder Andreas und Schwester Angelika, als sie gespielt und gesungen haben. War ich zutiefst beeindruckt, liebe Geschwister. Welch ein Liebe der Herr in eurem Herzen hineingelegt hat. Auch in diesem schwierigen Umstand. Ich sehe und treffe immer wieder viele Christen, die in einem sehr guten Gesundheit sind. Übrigens, ich werde im September in Haus Frieden in Steinen bei Basel eine ganze Woche über das Thema Gesundheit, Krankheit und Heilung aus der Gesicht der Bibel sprechen. Viele Christen, wenn sie krank sind, sie schreien zu Gott und fragen, warum? Und bis jetzt habe ich nie einen einzigen Christen getroffen oder gehört zu fragen, wenn er gesund ist, den Herrn zu fragen, Herr, warum ich bin gesund? Ich weiß nicht, vielleicht ihr habt jemanden getroffen, ich nicht. Wenn der Christ, ich rede nur von Christen, lassen die Welt, das ist etwas anderes, eine andere Sache. Aber wenn Christen gesund sind, sie müssen unbedingt die Frage zu dem Herrn stellen, Herr, warum bin ich gesund? Was hast du mit meiner Gesundheit vor? Warum hast du mir diese Gesundheit geschenkt? Äußerst wichtig. Äußerst wichtig. Und wir werden jetzt heute Gedanken zu diesem Thema entwickeln. Was verlangt Gott von uns, wenn wir gesund sind? Ich habe in den letzten zwei Tagen ein wichtiges Thema behandelt, nämlich wie offenbart sich Gott den Menschen. Und wir haben gehört, dass die zwei oder drei wichtigsten Offenbarungen Gottes ist zuerst die Schöpfung, durch welchen wir täglich in Berührung sind, und wir oft nicht fragen, dass Gott durch die Schöpfung redet. Gott offenbart sich weiter durch seinen Sohn, Herrn Jesus Christus, der zu uns gekommen ist. Er offenbart sich weiter durch sein Wort, das er uns geschenkt hat. Und nicht zuletzt, er offenbart sich durch uns Christen. Weil die Welt sieht Gott nicht oder will Gott nicht sehen. aber die Welt sieht uns. Und was und wie wir unser Leben führen, die Welt kann sagen, aha, er ist Christ, also es gibt einen Gott. Wir sind ein Brief Christi, wie das Wort Gottes sagt. Brief Christi. Und was die Welt in diesem Brief liest, so benimmt er sich, sie sich. So sind wir. Und in der Richtung, wir haben eine riesige Verantwortung vor Gott. Entweder durch unser Leben, nicht durch unser Reden. Durch unser Leben entweder bringen wir die Welt zu Jesus oder diese Welt lehnt Jesus ab. Das alles. Nachdem wir gehört haben, dass der Herr seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat und uns sein Wort geschenkt hat, was bedeutet das für uns? Aufgrund angesichts dieser Offenbarungen Gottes, es gibt nur drei Kategorien von Menschen. Menschen, welche Gott ablehnen, trotz seiner Offenbarungen, und wollen von ihm nicht hören. Das sind die Atheisten. Menschen, die zweite Kategorie, welche nur einen Teil von dieser Offenbarungen Gottes annehmen, aber nicht ihn ganz. Das sind die religiösen Menschen. Die Menschen, welche zur Religion gehören. Alle möglichen Religionen, heidnische oder christliche, alle anderen. Und die dritte Kategorie sind Menschen, welche diese Offenbarungen Gottes ernst genommen haben. Und diese Menschen stellen sich Gott zur Verfügung. Und Gott wendet sich an diesen wiedergeborenen Menschen und sagt zu ihnen, ich möchte dich gebrauchen. Da sind wir heute Morgen, liebe Geschwister. Und mein Thema heute Morgen lautet, Gott möchte dich gebrauchen. Zu dem Thema lese ich ein paar Verse aus 2. Mose 3. Gott sagt dort, ab Vers 8. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypten zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Ammoniter, Perisiter, Hethwiter, Hewiter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israels ist vor mir gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Amen. Möge der Herr sein Wort segnen. Gott möchte dich gebrauchen. Genauso wie damals Mose wollte er gebrauchen, um sein Plan mit dem Volk zu erfüllen. Warum spreche ich über dieses Thema? Meine Motivation steht hier schon. Die Welt schreit, die Welt leidet. Ich rede von der Welt, welche Gott abgelehnt hat. Und Gott ruft uns und sagt, geh zu dieser Welt. Wir dürfen hier nicht bleiben, ewig nicht bleiben in diesem Raum, wie ich schon gestern, vorgestern gesagt habe. Unser Auftrag ist nicht, hier zu bleiben. Mose war in die Wüste und er konnte dort lebenslang als Hirte dienen. Er war Fachmann in der Richtung, gegen Wildtiere, Schlangen, Skorpionen und so weiter zu kämpfen. Und Gott hat ihn aus seiner Situation rausgeholt und hat ihm gesagt, geh. Gott ist heute Morgen auch unter uns. Und er redet zu uns. Ich habe das Geschrei in die Welt gehört. Ich habe das Seufzen dieser Menschen gehört. Ich habe das Bedrängnis. Alles habe ich gesehen. Aber ich brauche jemanden, der zu dieser Welt gehen muss und die Welt von mir informieren kann, damit diese Welt von der Macht Satans befreit wird. Das sind die Ägypter. Und in einem Land kommt, wo Milch und Honig fließt. Das ist der Aufruf heute Morgen zu uns. Der Herr hat damals einmal die Worte zu der Welt gesagt. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Der Herr sucht jemand, der ihn schicken kann in dieser Welt, von Gott zu berichten. Jesaja war neben Gott, ganz in der Nähe von ihm und hat seine Stimme gehört. Und was hat er gesagt? Herr, sende mich. Sind wir gern bereit? Auch dieselbe Worte heute Morgen zu Gott zu sagen. Herr, sende mich. Und wenn du dieses Wort sagst, der Herr kann dieses Wort sofort hören und er wird dich segnen. Vielleicht dorthin, wo du niemals einmal gewesen bist. Oder dort, wo du täglich gewesen bist. In deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Büro, wo immer noch Menschen gibt, welche von Gott nie gehört haben. Und du bist derjenige, der diese Menschen von ihm informieren kannst. Die Welt ist ein riesiges Feld voll Totengebeinen, genauso wie die Vision von Hesekiel 37. Und Gott braucht jemanden, der in diese Welt gehen kann und zu den Totengebeinen sein Wort verkündigen kann, damit diese Totengebeine wieder lebendig sein können. Eine wichtige Motivation. So war mein Land, Bulgarien, auch kurz nach der Wende, nach einem 50-jährigen atheistischen, kommunistischen Herrschaft. Nach der politischen Wende sehe ich mein Land vor mir als ein riesiges Feld voller toten Gebeine. Und der Herr, genauso wie damals Hesekiel, hat mich gefragt, Dechko, so heiße ich, was denkst du? Können diese tote Gebeine lebendig werden? Er redet auch für euch. Auch für euer Land, Deutschland. Es ist nicht alles gut hier in eurem Land. Und der Herr braucht euch in diesem Toten, bei diesen toten Gemeinden zu gehen und dort das Wort Gottes zu berichten. Die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Wir sind die Arbeiter, welche gern bereit sind, sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, sende mich. Können Sie sich vorstellen, ein Auftrag von dem Schöpfer des Universums, die Herrlichkeit Gottes, der Schöpfer dieses Universums, wende sich zu Dechko, zu Andreas, zu Angelika und sagt, Dechko, würdest du gern bereit, in die Welt zu gehen und von mir zu reden? Und Dechko fragt den Herrn, Herr, warum? Weil ich diese Welt liebe. Weil Gott hat so die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit all die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen, Dechko, ich sende dich. Der Schöpfer des Universums wendet sich an einen sterblichen Kreatur wie ich und bittet ihn. Was für ein Privileg. Können Sie sich vorstellen, wenn ihr eine Einladung von der Bundeskanzlerin bekommt, um einen Termin vielleicht nächste Woche, was denkt ihr, was für eine Ehre? Die Bundeskanzlerin lädt mich ein, mit ihr zu sprechen. Vielleicht wird sie mir etwas schenken. Oder vielleicht wird sie mich eventuell brauchen mit meinen Gaben. Und dann beginnt eine riesige Vorbereitung. Alle möglichen Sachen, duschen, schneiden, Frisur, schmieren, alles Mögliche. Warum? Weil ich einen Termin mit der Bundespräsidentin habe. Und hier geht es um den Schöpfer des Universums. Er lädt dich ein. Einmal die Königin von Saba ist nach Israel zu Salomo gegangen und hat alles gehört, gesehen, miterlebt, alles, was sie vorher gehört hat. Und dann sagte sie zum Abschluss, Lukas 11, und siehe, hier ist mehr als Salomo, sagt später Jesus, ich habe gesagt, die Hälfte ist mir nicht gesagt worden. Und dann Jesus gibt dieses Beispiel mit Salomo und sagt für sich selbst, hier ist mehr als Salomo. Und der Schöpfer des Universums, weil durch ihn ist alles geschaffen worden, lädt dich ein, für ihn in die Welt zu gehen. eine kleine Frage. Warum wendet sich Gott zum Beispiel nicht an den Engeln und die Engel in dieser Welt schickt, damit sie missionieren und sein Wort verkündigen? Und ausgerechnet, er wendet sich an uns, die schwachen Kreaturen. Ist gewaltig. Gott will dich und mich ausgerechnet mit unserer Schwachheit, mit unserem Versagen, mit unseren Zweifeln, aber auch mit unserer Demut in diese Welt schicken. Gott sucht Mitarbeiter. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Warum? Damit ihr hier in der Gemeinde bleibt und sich wohlfühlt. Damit ihr in die Welt geht, draußen. Im Tal der Dämonen. Dort brauchen, müssen wir gehen. Dort sind Menschen, die verloren sind. Und noch eine wichtige Motivation, zu diesem Thema zu sprechen. Wir dürfen nie vergessen, liebe Geschwister. Und Paulus betont das in Römerbrief 1. Wir sind alle Schuldner Gottes. Was der Herr für mich und ganz bestimmt für dich getan hat, das können wir nie vergelten. Und deswegen müssen wir ab und zu uns fragen, Herr, was darf ich für dich tun? Das war meine erste Frage bei der Bekehrung vor 31 Jahren. Habe ich schon darüber ein Zeugnis am Freitagnachmittag abgelegt. Als ich von der Religion zum Glauben kam, genau, Juni, 27. Juni 82, hier in Deutschland, in Ulm, dann der Leiter der Gemeinde hat mich an den Kanzel eingeladen, etwas zu sagen. Und dann habe ich meine größte Predigt damals gesagt, nur von einem Satz. Und zwar, Herr, was darf ich jetzt für dich tun? Amen. Das war's. Das war's, meine Predigt, und bin ich an meinen Platz gegangen. Und der Leiter der Gemeinde guckt mir so an, er hat etwas mehr erwartet. Und der Herr sagte mir, geh in deinem Land zurück. Damals mein Land war der Tal der Dämonen. Und ich muss dorthin gehen. Vor 31 Jahren. Eine weitere Frage. Wen kann Gott gebrauchen? Hier gibt es zwei mögliche Antworten. Wenn, was denkt der Mensch und was Gott denkt. Das sind zwei Welten. Wir Menschen denken, wenn um Mission geht, man muss mindestens hochgebildete Theologe sein. Wenn ein Professor wäre, wäre noch besser. Oder ein hoher Politiker. Oder ein angesehener Mann oder Frau. So denken wir Menschen. Aber der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht zu messen mit euren Gedanken. Was denkt Gott und wie handelt Gott? Schlagen wir das Wort Gottes, 1. Korinther 1, damit wir hören können, wie die Strategie Gottes aussieht, wenn er senden kann. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern, jetzt hört gut zu, was Gott auserwählt hat, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Warum das alles? Und die Antwort kommt in Vers 29, Kapitel 1, 1. Korinther, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Alles. Können Sie sich vorstellen, wenn ein hoher Politiker, geschweige Theologe, in einem großen Missionseinsatz predigt und da kommen Hunderte oder Tausende zum Glauben. Und dann sofort diese Politiker oder hochgebildete Theologe sagen, ja, wer bin ich? Durch mein Reden, durch meine Predigt sind diese Leute zum Gott, zum Glauben gekommen. Und deswegen, der liebe Paulus schreibt, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Alles. Das ist die Strategie Gottes. Nicht nur mit Worten, sondern im Tat ist auch so. Nur einige Beispiele. Wie war David, als er auserwählt wurde? Ein Hirte auf dem Feld. Wer war Jeremia, als er auserwählt wurde? Herr, ich bin zu klein, zu jung. Wer war Maria, als sie auserwählt wurde? Ich weiß, liebe Geschwister, über Maria zu sprechen vor den Protestanten ist nicht ganz einfach. Noch schwieriger ist, wenn von Maria zu sprechen von den Orthodoxen und Katholiken. Sie haben von Maria eine Göttin gemacht und sie beten sie an. Die Protestanten, die meisten, ich rede nicht pauschal von allen, aber die meisten missachten sie. Und wenn heute Maria auferstünde und gesehen hätte, was die sogenannten Christen von ihr gemacht haben, sie wird sofort Herzinfarkt kriegen und noch einmal sterben müssen. Sie war eine außerordentliche, bescheidene, liebe, nette Frau. Sie hat nie die Ansprüche erhoben, dass sie angebeten wird. Nie. Sie hat nie ein einziges Mal Vorwürfe an Jesus Christus gemacht. Lies die Bibel. Nie ein einziges Mal, er hat zu sie Mutti gesagt. Steht nicht. Im Gegenteil, einmal an einer Hochzeit, was habe ich mit dir zu schaffen, Mutti? Keinenfalls, Frau. Wer war Maria? Und sie war das größte Werkzeug Gottes in der Weltgeschichte. Maria, bist du gern bereit, dass ich Platz bei dir finden kann? Und was hat sie gesagt? Herr, ich bin zu jung. Nein, siehe die Knechtin des Herrn, lass mich nach deinem Willen geschehen. Alles. Denk zum Beispiel an den 12 Aposteln. Wer von diesen 12 ein Akademiker war oder ein Theologe? Kein einziger. Oder denkt an Saulus, Paulus. Denkt zum Beispiel an Ruth und Rahab. Wer war Rahab? Und von ihren Generation und Nachkommen später ist Jesus Christus erschienen. Gott sucht demütige Menschen, keine von der Welt angesehene Personen. Diener Gottes zu sein, Gesandte Gottes zu sein, Bote Gottes zu sein, wie geschieht das? Vor uns liegt die Bibel, das Wort Gottes einerseits und Jesus Christus andererseits. Und Jesus sagt, ich brauche dich. Ich brauche dich. Wie geschieht das? Ich werde jetzt als Modell. Deswegen habe ich diesen Bibelabschnitt vorgelesen. Als Modell Mose annehmen, damit wir später Parallele machen zwischen seiner Auserwählung, Berufung und meiner Auserwählung und Berufung. Es gibt ganz wichtige Prinzipien für die Auserwählung, dass wir Gesandte Gottes in die Welt sein dürfen. Erstens, ich nenne einige Prinzipien. Und jeder muss sich in diesen Prinzipien sich selbst suchen, ob irgendwie in diesen Prinzipien er hineinpassen kann. Und wenn nicht, dann muss er etwas unternehmen. Erstens, wem gehört die Initiative für die Auserwählung und Berufung? Dem Herrn. Dem Herrn. Und viele Christen machen hier ein großes Fehler. Ich habe mich bekehrt, ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe Jesus angenommen, ich. Und wo ist der Herr Jesus? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich. Das dürfen wir nie vergessen. Deswegen, ich habe gesagt, wir sind Schuldner Gottes. Er hat mich eingeladen. Und wenn ich als Eingeladene zu ihm gehe, das allererste, was ich ihm sagen muss, ist, danke für die Einladung. Oder, du musst danken, dass du mich eingeladen hast und ich zu dir gekommen bin. Das wäre Frechheit. Viele tun das. Herr, danke für die Einladung. Danke, dass ich Glied deines Leibes sein darf. Danke, dass du mich in die Welt schickst, im Tal der Dämonen, dass ich von dir berichten darf. Die Initiative gehört ihm. Zweitens, der Herr verlangt von uns keine spezielle Vorbereitungen für diese Berufung. Hat sich irgendwie Maria vorbereitet, als sie berufen wurde? Geduscht, frisiert, parfümiert, nichts. Einfach inmitten ihrer Hausarbeit kommt Gott, ruft sie an und beruft sie. Genauso war bei Abraham, inmitten der Hitze des Tages, kommt der Herr zu ihm Bei David auch. Keine bestimmte Ausbildung. Mose, nehme ich jetzt als Beispiel, hatte genug Ausbildungen gehabt. Genug. Im Palast von Pharao alle möglichen Ausbildungen. Innerhalb von 40 Jahren. 40 Jahre diese Ausbildung. Er sollte Nachfolger von Pharao sein. Und er muss hoch ausgebildet sein. Und der Herr hat ihm gesagt, all deine Ausbildungen gelten für den Auftrag, den ich dir schenken möchte, nichts. Und deswegen, ich schicke dich in eine andere Universität, nämlich in der Wüste. Und du musst dort nicht 5 Jahre Universitätsausbildung machen, sondern nur 40 Jahre. Ein ewiger Student, 40 Jahre Universitätsausbildung in der Wüste. Und erst dann, Gott hat gesagt, jetzt die Prüfung. Und das war eine gewaltige Prüfung. Wir werden uns etwas näher mit der Prüfung beschäftigen. Weil das ist das Entscheidendste, dass er von der Gott gebraucht werden kann. Da kam diese Berufung und die Berufung bei dem brennenden Busch in der Wüste ist eine gigantische Symbolik für uns Christen. Viele lesen diese Sache, 2. Mose 3 und 4, und sie beschäftigen sich nur buchstäblich. Mose war dort, hat einen brennenden Busch gesehen, dann habe das gemacht, Schluss. Paul schreibt im Korintherbrief, dass alles, was im Alten Testament steht, ist zu unserer Lehre gegeben worden, damit von dieser Geschichte etwas lernen können. Und jetzt die Frage, was lernen wir von der Berufung Mose in der Wüste? Erstens, äußerst wichtig, was wir unbedingt wissen müssen. Wann geschah die Berufung? Wo geschah und wie geschah? Wenn die Rede um Berufung und einen Auftrag von dem Herrn zu bekommen geht, normalerweise menschlich gedacht, wir denken, musste mindestens in Petersdom in Rom oder in Kölner Dom oder in eine herrliche Kathedrale, ja, ausnahmsweise könnte auch im Felsendom einmal passieren. Und wie war bei Mose? In der Wüste. Damit beantworten wir die Frage, wo? Für Gott spielt das keine Rolle. Weder an diesem Berg noch in Jerusalem, sagte der Herr zu den Samariterinnen. Gott ist Geist und diejenigen, die ihn anbeten, sollen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wann? Nach einer langen Prüfung. Gott wollte sich versichern lassen, ob die Person, mit welcher er verhandelt, taugt. Es ist genauso bei uns. Gott hat uns in Bulgarien in der Zeit der Verfolgung, in der kommunistischen Zeit, geformt. Geprüft, Hausdurchsuchungen, Verfolgungen, Beschlagnahmungen, Gerichtsverfahren, Strafen, alles Mögliche. Schwester Elfriede hat eine Ahnung von dieser ganzen Geschichte? Geformt, geformt, geformt. Und nach der Wende, Gott sagte, jetzt geh. Jetzt geh in diesem Tal der Dämonen. Genauso mit Mose. Und jetzt kommen wir zu einer ganz gewaltigen Methode Gottes, wie er Mose berufen hat. Beschäftigen uns mit dem dornigen Busch. Was bedeutet das für mich? Symbolik, eine gewaltige Symbolik. Zuerst muss einfach die Frage stellen, warum ausgerechnet ein dorniger Busch? Ich denke, es wäre viel besser und angenehmer gewesen, wenn ein herrlicher Zederbaum das wäre. Oder ein Olivenbaum. Warum ausgerechnet ein dorniger Busch? Eine Symbolik. Was hat der Busch? Dornen. Und der Herr will dir und mir das sagen. Detschko, bevor du meinen Auftrag annimmst, diese Dornen müssen weg. Das sind meine Sünden, meine Schwachheit, mein Egoismus, mein Fanatismus, mein Liberalismus. Alles muss weg. Und wie können diese Dornen weggeschafft werden? Durch Feuer. Und deswegen, das Feuer brennt, aber nicht verbrennt. Wie lange? Bis zu den Dornen weg sind. Gott will zuerst mit meinen Sünden fertig werden, damit erst dann taugen kann, diesen herrlichen Auftrag in meiner Hand zu übernehmen. Weil das ist etwas Heiliges. Und deswegen sagt Paulus, ihr müsst aber euch prüfen lassen. In 1. Korinther 11, als er von dem Abendmahl spricht, jeder prüfe aber sich selbst, ob er passt oder nicht, ob er taugt oder nicht. Weil wenn du unwürdig dieses Heiligtum in deiner Hand annimmst, und deswegen schreibt Paulus, deswegen sind viele krank und einige sind schon entschlafen. Deswegen ein dorniger Busch, damit meine Dorne weg sind. Mose war voll Dornen in diesen 40 Jahren. Und vorher im Königpalast voll Dornen aller Art. Und dann sagt der Herr zu ihm, zweitens, Mose, ziehe deine Schuhe aus. Warum, Herr? Weil der Ort, wo du stehst, ist, was? Ein heiliges Land. Was für ein Land war das? War jemand unter euch dort in dieser riesigen Wüste? Siehst du? Gibt es Paläste, Rosen, Teppichen, alles da? Wüste. Und der Herr nennt diese Wüste ein heiliges Land. Warum? Die Antwort ist ganz einfach. Wo der Herr ist, ist dort alles heilig. Es ist wohl möglich, dass in Petersdom in Rom oder in Kölner Dom in Köln ist eine bessere Wüste als die Sinai-Wüste. Warum? weil vielleicht Gott dort sehr selten verweilt, wenn überhaupt. Ziehe deine Schuhe aus. Was bedeutet das? Mit den Schuhen, wir gehen in dieser Welt. Die sind voll Schmutz und Staub und allem möglichen Dreck. Wir müssen das weg. Warum? Weil wir in Anwesenheit des Herrn kommen. Das ist der Grund, dass Herr Jesus Christus am Kreuz, am Golgatha, schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Warum hat den Vater ihn verlassen? Weil der Herr Jesus Christus war voll mit meinen und deinen und dir Weltsünden aufgeladen. Und die Heiligkeit Gottes ist unvertragbar mit unseren Sünden. Und deswegen hat sich der Vater im Himmel von seinem Sohn zurückgezogen. Und der Sohn schreit: warum hast du mich verlassen? Das Wichtigste, das Höchste, das Heiligste Moment in der ganzen Menschheitsgeschichte, diese 3 Stunden am Karfreitag zwischen 12 und 15 Uhr Nachmittag, als der Herr Jesus Christus allein am Kreuz war, auch von seinem Vater verlassen. Und um 15 Uhr er schrie: es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Allerwichtigste, was vollbracht ist, die Trennung zwischen Gott Vater und Gott Sohn ist aufgehoben. Schluss. Die sind wieder eins geworden. Den Auftrag, den Jesus Christus hatte, ist vollbracht. Genauso hier bei Mose. Ziehe deine Schuhe aus. Mit deinem Dreck von der Welt, du darfst nicht bei mir herantreten. Weiter, Gott handelt absolut korrekt. Mose war kein einfacher Mann. Er konnte diskutieren, er konnte philosophieren. Er hat ganz bestimmt Philosophie in Ägypten gelernt. Er war ein harter Mann. Und nachdem Herrn ihm gesagt hat: geh, Mose hat nicht automatisch gesagt: oh Herr, was für eine Ehre, ich gehe sofort. Nein, nein. Und er hat gesagt: wer bist du, der mich schickt? Und Gott stellt sich vor, ganz genau: ich bin, der ich bin. So sollst du den Söhnen Israels sagen: der ich bin. Elohim, Adonai, das ist unser Herr, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: so sollst du den Söhnen Israel sagen: Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name in der Ewigkeit. Vers 15, Kapitel 3, 2. Mose. Wenn 2 Personen zusammenkommen, das Erste, was sie machen, die unbekannt sind, was ist? Freue ich mich, ich bin Detschko Svilenov. Sehr angenehm. Genauso handelt Gott auch. Merkt ihr, wie er korrekt ist? Mose brauchte sich nicht vorzustellen. Der Herr kannte ich zu genügend. Wie viel Dorn er hatte, Gott wusste alles. Aber Gott stell sich vor. Normalerweise, er sollte das nicht tun. Können Sie sich vorstellen, wenn du zu der Bundeskanzlerin gehst und du im Kanzleramt kommst, in ihrem Büro, und sie kommt zu dir und sagt: Guten Tag, Herr Silmow, ich bin die Bundeskanzlerin Merkel, Angela Merkel. Guten Tag. Das wäre Wahnsinn. Ich weiß, zu wem ich gehe. Aber Gott stellt sich vor, ganz korrekt. Eine wunderbare Sache. Weiter, Gott sagt die Motivation, warum er Mose berufen hat und er ihn gebrauchen will. Wir haben über diese Motivation gehört. Hat die Probleme der Menschheit an den Tisch gestellt vor Mose. Mose, ich habe das Geschrei gehört, ich habe das Bedrängnis gesehen, ich habe alles gesehen. Aber nachdem ich diese Menschen liebe, nachdem ich Deutschland liebe, das deutsche Volk liebe, ich sende dich in Deutschland. Absolut Parallele zu ziehen, merkt ihr, Mose für sein Volk, Schwester Angelika für ihr Volk hier in Deutschland. Kein Unterschied, oder Schwester Angelika?
Nein.
Kein. Die ganze Schrift spricht zu mir persönlich. Das alles. Und der Herr sagt, warum er Mose auserwählt hat und warum er braucht. Und dann kommt eine lange Verhandlung. Mose war ein harter Stein. War gar nicht einfach. Und da beginnt, Mose sagt, das ist nicht für mich, was du mir jetzt sagst. Bitte such einen anderen und schick ihn. Lass mich hier in Ruhe, ich bin hier Hirte. Habe ich genug Erfahrung mit den Tieren, Schlangen, Skorpionen. Kein Problem für mich. Suche einen anderen aus und schicke ihn. Aber wenn Gott jemand auserwählt hat, er lässt ihn nicht auf. Er möchte ihm einfach den Weg zeigen, den er gehen soll. Und weiter, Gott sagt, wenn du gehst, du bist nicht allein. Ich komme mit dir. Er sagt sofort in Vers 12, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein, Mose. Du gehst im Tal der Dämonen, du gehst in Berlin, in Köln, im Bundestag, in der Regierung, überall. Und du musst wissen, du bist nicht allein. Nachdem du dich berufen fühlst, Gott sagt, ich bin mit dir. Jesus bestätigt das, dieses Prinzip, als er seinen Jüngern sagt, und ich bin mit euch. Alle Tage. Schluss. Alles. Besser könnte nicht sein. Allein würde ich nie wagen zu gehen. Aber wenn der Herr mir sagt, ich bin mit dir, dann ist okay. Mose setzt seine Verhandlungen gut fort. Und dann, Gott hat etwas ganz Wichtiges unternommen, damit an Mose zeigt, wer er ist, warum er Gott ihn braucht und wohin er ihn schickt. Gott hat ihn gefragt, Mose, was hast du in deiner Hand? Was hatte Mose in seiner Hand? Seinen Stab. Das war sein wichtigstes Instrument. An diesem Stab hängt sein Leben. Mit dem Stab, er hat gegen die Tiere gekämpft. gegen die Schlangen, Skorpionen. Wenn er diesen Stab nicht hätte, hätte er schon lange nicht am Leben bleiben können. Und an diesem Stab setzte Mose seine ganze Hoffnung um seine Existenz. Durch diesen Stab, er hat sein Brot verdient. Mose, was hast du in deiner Hand? Stab, Herr. Und dann sagte Herr weiter, wirf ihn auf die Erde. Und Mose hat das getan. Und was ist aus der Stab geworden? Eine herrliche, hübsche Rehe. Warum nicht Rehe? Und ausgerechnet eine Schlange? Damit redet Gott zu ihm und gleichzeitig zu dir und zu mir. Mose, siehst du, auf welchem deine ganze Hoffnung legst, auf was du deine ganze Hoffnung legst, das ist. Auf diese Schlange legst du deine ganze Hoffnung für deine Existenz, für dein Leben, für dein alltägliches Gehen. Das ist. Und dann sagt ihm der Herr, pack die Schlange an die Schwanz. Und hier Mose hat, sollte dem Herrn gesagt haben, Herr, du darfst mich hier nicht belehren. Eine Schlange packt man nie an den Schwanz. Ich bin Spezialist in diese Richtung. Obwohl diese Schlange deine Schöpfung ist, ich weiß, wie ich mit der Schlange umgehen muss. Nie an der Schwanz, sondern hier. Trotzdem, Mose hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Und was ist dort aus der Stab geworden? Passt jetzt gut auf. Aus diesem Stab ist ein Zepter geworden. Derselbe Stab, wie früher gewesen ist. Aber die Eigenschaften, die Fähigkeiten dieses Stabs, die waren total andere. Mit diesem Stab nachher, er konnte das Rote Meer teilen. Mit diesem Stab, er hat den Fels geschlagen und ist Wasser gekommen. Mit diesem Stab, er hat nachher in die Wüste 40 Jahre gegangen. Mit diesem Stab nachher, Josua Jordan geteilt. Das war der Stab, der ein Zepter geworden ist. Merkt ihr, diese gigantische Verwandlung, diese gigantische Transformation von einer Schlange, das war ich, meine Sünde, meine Fähigkeiten, mein Stolz, meine Schwachheit, der in mir war. Und von diesen Schwachheiten der Herr hat alles transformiert in einen Zepter. Und sagt, Deschku, nimm jetzt diesen Zepter und geh in die Welt. Genauso wie damals Mose. Unser Zepter ist das Wort Gottes, unseren Glauben, mein Vertrauen. Gott verlangt, komme ich zum Abschluss als an das letzte Prinzip. Die Fortsetzung dieser Geschichte kennen wir gut. Könnt ihr zu Hause nachholen. Mose ist gegangen, alles im Palast, was geschah, nachher in die Wüste und so weiter und so fort. Aber die ganze Geschichte hat einen Anfang, die Berufung und die Transformation in der Wüste. So beginnt Gott mit jedem Einzelnen von uns. Und jetzt, Gott hat von Mose nicht viel verlangt. Er war sowieso arm. Aber er verlangte, hat alles verlangt, was Moses hatte. Moses hatte einen Stab. Alles. Und jetzt das letzte Prinzip für die Berufung. Gott verlangt von uns nicht viel, aber alles, was wir haben, damit wir fähig werden, taugen können, den Auftrag anzunehmen und erfolgreich durchzuführen für den Herrn. Es gibt eine interessante Geschichte angesichts dieses Prinzips. Einmal Jesus predigt, da waren Tausende, über Tausende. Es ist abends geworden, die Leute hatten nichts zu essen. Und die Jünger haben an Jesus gesagt, lass die Leute in die Stadt gehen, etwas zum Essen einzukaufen. Und der Herr sagt ihm, gebt ihr ihnen zu essen? Die Geschichte mit 5 Brote und 2 Fische, erinnert euch an diese Geschichte? Und dann, der liebe Andreas hat gesagt, Herr, dort ist ein kleines Kind, ein Junge, der 5 Brote und 2 Fische hat. Und der liebe Andreas ist zu dem Kind gegangen und habe gesagt, weißt du, der Herr braucht diese Brote und die Fische. Das Kind, das war ein Kind, hätte ohne weiteres sagen können, Onkel Andreas, okay, aber von diesen 5 Brote, ich behalte für mich 2 und 3 gebe ich dir. Und von den 2 Fische, 1 für mich, 1 für Jesus. Möchtest du das? Was hat das Kind gemacht? Alle 5, alle 2. Abgegeben. Und was ist daraus entstanden? 5000. 5000. Gegessen. Und viele Körbe sind übrig geblieben. Das Kind hatte nicht vieles. Aber es hat alles gegeben, was es hatte. Das betrifft uns auch. Oder die Witwe mit dem Schärflein. Was hat Jesus für sie gesagt? Sie hat am meisten von allen Schriftgelehrten, Pharisäern, reichen Leuten und so weiter in der Kasse des Tempels hineingelegt. Und das war nur ein Schärflein. Für die Statistik sind die Gedanken Gottes nicht wie unsere Gedanken. Und für die Zahlen. Er sieht hier. Nicht hier. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, hier haben wir eine Südkoreanerin. Sie könnte, die Schwester aus Südkorea, sie könnte den Namen Yonggi Cho gut kennen. Alles. Vielleicht habt ihr auch gehört von Yonggi Cho. Ich erzähle von ihm, vielleicht kennst du die Geschichte oder nicht, und wenn du nicht kennst, hörst du jetzt zum ersten Mal. Yonggi Cho hat zurzeit die größte Gemeinde der Welt. Stimmt das? Stimmt. Die größte Gemeinde der Welt. Wie ist diese Gemeinde einmal begonnen? Ich muss Ihnen sagen, die Südkoreaner sind die frommste und gläubigste Menschen in der Welt. Was für eine Bewegung in diesem kleinen Land geschieht, das ist gewaltig. Und damals, Yonggi Cho hat seine Gemeinde begonnen in Seoul. Von Tag zu Tag wächst die Gemeinde, 1000, 2000, 3000, 10.000. Und er ist zu den Gedanken gekommen, ein Gemeindehaus zu bauen. Weil wo sie versammelt haben, ist zu eng geworden. Und er hat in seinem Gottesdienst, in seinen Predigten,
die Geschwister einfach eingeladen, für ein Gemeindehaus zu sammeln, damit die Gemeinde selbst einen Gemeindebau finanzieren kann. Und an einem Gottesdienst, er spricht und sagt, fordert einfach, lädt die Geschwister ein, zu spenden, und kommt eine sehr alte Frau, bald 90 Jahre wie unsere Schwester Angelika. Alleinstehende alte Witwe. Und kommt nach dem Gottesdienst im Büro von Yonggi Cho, also das ist eine wahre Geschichte. Kommt im Büro von Yonggi Cho und sagt, Bruder Cho, ich habe hier ein Schüsselchen, in welchem ich mein Reis esse. Schüsselchen, Holzschüsselchen, klein, Tellerchen oder so. Ich habe kein Geld, aber ich möchte dieses kleine Holztellerchen für den Bau spenden. Der Pastor Yonggi Cho hat die alte Frau gesehen und das Schüsselchen gesehen. Ich habe gesagt, ja, liebe Schwester, weißt du, das kann ich nehmen. Kann ich nicht nehmen. Erstens, du brauchst es, um deinen Reis weiter zu essen. Und zweitens, ja, was kann ich mit dem Schüsselchen machen? Bruder Cho, ich bitte dich, den Schüsselchen zu nehmen. Das ist mein Beitrag für die Gemeinde, welche gebaut werden muss. Nein, nein, liebe Schwester, das kann ich nicht. Aber die Schwester war ungefähr wie Mose, nicht aufgegeben, hat gesagt, Bruder Cho, ich spende das nicht dir, sondern dem Herrn. Er fühlt sich aufgefordert, das zu nehmen, hat getan, Schüsselchen genommen und in seinem Büro drin vergessen. Nach langen Monaten, er wollte über die Liebe Gottes predigen. Und ist sofort eingefallen, dass diese alte, alleinstehende Witwe hat aus Liebe zu Gott, zu seiner Gemeinde, alles geschenkt, was sie hatte, gespendet, was sie hatte, nämlich das Schüsselchen. Und habe gedacht, ich werde jetzt das Schüsselchen nehmen, Schubladen auf, voll Staub, in der Predigt und habe gesagt, liebe Geschwister, das ist ein Schüsselchen. Eine alte Schwester aus Liebe zu Gott hat das gespendet für den Bau unseres neuen Gemeindehauses. Als Beispiel, was Liebe Gottes bedeutet. Nach dem Predigt zurück in seinem Büro, Schüsselchen im Schubladen, und auf den Tür jemand klopft. Ja, bitte. Und kommt ein Amerikaner. Und dieser Amerikaner sagt, guten Tag, Herr Cho. Ich bin Amerikaner, ich bin Tourist hier in Seoul. Bin ich heute Morgen einfach auf Spaziergang hier durchgegangen und habe ich Lieder gehört, irgendwie das Geschrei, das Geräusch und so weiter und so fort, habe ich gedacht, das ist aber interessant, ich möchte einfach sehen, was das ist. Und bin ich hereingegangen und habe ich ihre Predigt über die Liebe Gottes und über die Liebe dieser alten Frau gehört und habe ich mich bekehrt. Und habe ich Jesus in mein Herz angenommen. Und bin ich jetzt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch? Ich gratuliere, lieber Bruder, freue ich mich riesig, das von Ihnen zu hören. Hat Yonggi Cho gesagt. Der Amerikaner aber sagte, Bruder Cho, ich habe eine Bitte. Können Sie mir dieses Schüsselchen verkaufen? Ich möchte dieses Schüsselchen nach Amerika mitnehmen und in meinem großen Villa an dem ersten Platz hängen lassen, und das vergesse ich nie. Nein, 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 kann ich das nicht verkaufen. Sowieso, das kostet kaum 1 Euro oder 2 Dollar. Das kostet nichts. Das kann ich nicht. Aber ich bitte Sie, Bruder Cho. Er hat wieder abgesagt. Und dann der Amerikaner habe gesagt, wenn Sie mir das nicht verkaufen wollen, bitte verschenken Sie mir es. Und der Cho, Pastor Cho, hat aufgegeben. Er hat gesagt, oh ja, okay, dann, aber ich bitte Sie, lieber Bruder, vergessen Sie nie, was für eine gigantische Liebe in diesem Schüsselchen hineingesteckt ist. Der Amerikaner habe gesagt, das vergesse ich nicht. Und der Amerikaner hat das Schüsselchen als Geschenk bekommen. Und dann habe dem Cho gesagt, dem Pastor gesagt, Bruder Cho, darf ich Ihnen auch eine kleine Freude machen? Ja, bitte. Und der Amerikaner habe einen Check für 1 Million Dollar unterschrieben. So hat Yonggi Cho den Bau sein Gemeindehaus begonnen. Damals. Diese alte Frau hatte nicht viel. Aber sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und was hat der Herr daraus gemacht? Vergesst diese Geschichte nicht. Der Herr braucht unsere Kräfte. Der Herr braucht unsere Gesundheit. Der Herr braucht die Situationen, wo wir sind, hier in Deutschland, dass er euer Land Deutschland durch euch erreichen kann. Er kann nie euer Bundesaußenminister als Missionar in Deutschland schicken. Ihr wisst, wer der ist. Aber er braucht euch. Wie? Durch eure Gaben, durch eure Zeit, durch euren Vertrauen zu dem Herrn. Vielleicht könnt ihr ein paar Schriften mitnehmen und hier und dort Menschen erreichen. Das ist Mission. Liebe Geschwister, zum Abschluss. Wir werden gebraucht. Entweder von dem Herrn oder von dem Satan. Ein dazwischen gibt es nicht. Die Entscheidung liegt bei uns. Von welchem möchte ich mich gebrauchen lassen? Möge der Herr sein Wort segnen. Amen.
Lasst uns noch aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir im Namen unseres Herrn Jesus von ganzem Herzen für dein Wort, dass wir neu deine Schönheit sehen durften, wie du Menschen berufst, um deinen Auftrag auszuführen, wie du Mose berufen hast, und hier uns gezeigt hast, mit welcher Liebe und Geduld du dir die Deinen zubereitest, damit wir Deine Werkzeuge sind und dir ganz zur Verfügung. Hab Dank, dass du uns gerade im Alten Testament so klar lehrst, dass das Fleisch nichts nütze ist, sondern der Geist es ist, der lebendig macht, dass du das durch den brennenden Dornbusch gezeigt hast und dass du auch all unser altes Wesen an dem Kreuz ganz gerichtet hast, damit jetzt unser neuer Mensch mit dir, mit dem Heiligen Geist zusammen, dein ganzes Werk ausführt auf dieser Erde für den Himmel. Und so bewege dein Wort weiter in unseren Herzen, dass es dir reiche, hundertfältige, bleibende Frucht bringt. Und alles, was noch ungekreuzigt ist in uns, dass wir es durch den Glauben erkennen und mitgekreuzigt, mitbegraben sein lassen, damit du, Herr Jesus, dein Leben ganz in uns ausleben kannst, dass alle Kammern unseres Geistes und unseres Leibes gereinigt durch dein Blut und mit deinem Geist erfüllt, ungehindert dir zur Verfügung ist. Und wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Vermögen dich lieben und dir dienen und dich anbeten, jetzt und bis in Ewigkeit. Um Jesu Willen und in Jesu Namen. Lob und Dank und Preis sei dir dafür. Und wir befehlen dir ganz besonders unseren lieben Bruder Detschko an. Wir danken dir für seinen Dienst hier. Wir danken dir für seinen wunderbaren Dienst überhaupt, auch in Bulgarien. Wir können es nicht fassen, was du tust. Und wir freuen uns, wie du bist und wie du ihn gebraucht hast und noch gebrauchst. Und du sagst uns, du gibst zunehmende Gnade. Schenke das, dass er weiter für unser Land, wie einst vor 20 Jahren er im Deutschen Bundestag sprechen durfte, das wieder neu werden wird. Du fängst immer ein Werk an mit unserem unmöglich und zu schwer. Aber dann tust du es, Herr. Und das tu bei jedem von uns, den Jungen und den Betagten. Und fülle du jetzt auch seine Hände für alles, was du noch durch ihn tun willst. Wir danken dir dafür und bewahre und bewege dein Wort in unser aller Herzen, wie bei Maria, damit du die ganze Ehre durch unser Leben bekommst. Wir danken dir und preisen dich und beten dich an, unseren Vater im Himmel und unseren Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, durch den Heiligen Geist. Und wir bitten auch, lass uns rechte königliche Priester sein, dass all die unseren, unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, alle, die du in unser Leben stellst, in der Nähe und in der Ferne, in uns dich sehen, dass wir ein lesbarer Brief Christi sind. Hab du Dank dafür. Amen. Amen. Nun lasst uns den Herrn noch preisen mit dem schönen Lied Nummer 9. Anbetung dir, der uns gesegnet vom Himmel her in seinem Sohn. Nummer 9. Yeah.